Division am Morgen des 26. Juni 1941, den ersten, wo die die Grenze Lettlands überquerten, auch vier Balten waren, genauso vier ein Kommando, wie sich hörte, und an diesem Morgen nahmen wir den ersten Preis. Das ist vielleicht noch da in dem Zusammenhang zu erwähnen. Das ist also irgendwie der Hintergrund. So gesehen ist natürlich das, was nachher kam, nach 1939, nicht ganz mit der Tradition, in der wir aufwachsen, wuchsen, zu vereinbaren. Ein Bruch in unserem Bewusstsein, nachdem wir doch so oft am Schluss unserer Elternabende, ich habe es irgendwann öfter gehört, dieses Gedicht zitierten, Sie können es auch da nachlesen, wir stellen auch Geschehen auf Grenzwacht, ihr Jungen, das Wort bedeutet Pflicht, und das hieß dann so schön, wir werden den Posten halten, auf dem wir nun einmal stehen, und so will es des Schicksals walten, in Ehren zugrunde gehen. Wir haben ihn nicht gehalten. Wir sind gegangen. Und ich bin in den letzten Jahren öfter gefragt worden, warum haben Sie nicht sich zur Wehr gesetzt? Warum haben Sie nicht wie die Finnland-Schweden mit den Finnen zusammen sich verteidigt? Und ich konnte dann nur sagen, ja, das ist eben der Unterschied. Die Finnen haben gekämpft. Und da war es für die Finnen und Schweden eine Selbstverständlichkeit, mit ihnen gemeinsam ihre gemeinsame Heimat zu verteidigen. Die Esten, Letten und Litauer waren aber nicht bereit zu kämpfen. Und da war es sinnlos, da zu bleiben, weil ein Widerstand nicht möglich war. Aber es ist irgendwie eine Wunde, wenn Sie so wollen, oder irgendwie ein Manko im Selbstverständnis. Ja, wir haben das so schön übertaucht. Es gab so schönes Schwertwort. Der Führer rief und alle kamen. Ich habe etwas boshaft an, was gesagt, der Russe kam und alle liefen. Und ja, wir wollen ganz ehrlich sein, auch das gehört zumal zum Selbstverständnis. Insofern ist es sehr verständlich, dass sich die schnelle Meldung der Angehörigen der baltischen Jugendbewegung zur Truppe. In einer außerordentlichen Schnelligkeit waren sie in der Form und schon wieder draußen. Und irgendwie hat das unterschwellig mitgespielt, obgleich ich Nasatsky in seinem Buch nicht ganz widersprechen möchte, der sagt, auch das Empfinden der Ohnmacht gegenüber den Mächten im Wartegau hätte nicht zuletzt damit beizutragen, dass man sich zur Wehrmacht absetzte und meinte, dort eher etwas reichen können. Wobei eins mitspielte, was ich auch von anderen kenne, sagte, wir können doch nichts ausrichten und wenn wir dann wiederkommen mit entsprechenden, dann können wir vielleicht uns gegenüber den Potentaten beschützen. Ich gebe zu, dass einer meiner schönsten Urlaubsbeschäftigungen war, die gute Uniform anzuziehen, im langen Säbel zu den Behörden zu gehen, um für meine Angehörigen dieses und jenes durchzusetzen, was sie nicht durchsetzen konnten. Und davon hatten diese Leute recht. Aber irgendwie liegt da ein Bruch in der Entwicklung, den wir nicht ganz wegreden sollten. Er ist da und so. Und diese Zeit im Wartegau, da sind wir nur nicht betroffen. Da waren wir ja nicht da. Nur zum Urlaub. Und da wurde dann von der Familie natürlich möglichst schön gestaltet. Und von den Sorgen, die sie plagten und beschäftigten, hörte man möglichst wenig. Man wurde ja geschont, damit man nicht damit belastet würde. Er war alles andere als erfreulich rückschauend. Und es gibt eigentlich meines Erachtens nur ein einziges wirkliches Dokument für diese Zeit. Das ist Fred Hörtelmanns Verschlossene Tür. Wer dieses Hörspiel kennt, es ist nach seinem Tode von Dieter Hasselblatt noch einmal im Bayerischen Rundfunk gesendet worden. Es lief im Fernsehen mehrfach eine gute Sendung, aber diese ist nicht aufgezeichnet worden. Und so konnte ich die nicht bekommen. Den Text habe ich hier für einige besondere Interessenten nochmal da. Leider ist der einzige Haken, ist, dass es keine Leute mehr gibt, die Baltisch sprechen. Und so können die Hauptrepräsentanten, jedenfalls keine Schauspieler oder Sprecher, ich habe Hasselblatt zitiert, Hasselblatt sagt, das geht doch nicht, du kannst doch nicht einen Balten da irgendwie ein ganz gewöhnliches Nord- oder Mitteldeutsch sprechen lassen, das kommt doch etwas komisch an. Aber Hasselblatt sagt, das merke ich auch hier in der Bundesrepublik gar nicht. Ja, nun, wie dem auch sei. So viel zum Ablauf, mit dem ich eigentlich schon die Frage meines Themas angeschnitten und zum Teil beantwortet habe, denn mein Thema lautete ja Aufgabe und Funktion, der soziale Aufgabe und Funktion der deutsch-baltischen Jugendbewegung. Was hat nun dieses alles gebracht? Ich darf das thesenartig wie folgt sagen. Erstens, die deutsch-baltische Jugendbewegung brachte die uneingeschränkte Wiederanbindung der Deutsch-Balten insgesamt bis zu den Kolonisten. Hirschnöpfer sowieso eingeschlossen. Denken Sie allein, wer der berühmteste Balter nach 1945 war, natürlich der Hirschnöpfer Heinz Erhard. Der war auch ganz politisch unbelastet und außerdem hat er uns so sehr gut vertreten. Also das war die Stirschnöfer. Die Arads sind ja eine bekannte Stirschnöfer-Familie. Es brachte also die Jugendbewegung eine uneingeschränkte Wiederanbindung an die gesamtdeutsche Entwicklung, die bis dahin vor allem natürlich die Literaten vertreten hatten. Sie studierten in Deutschland. Sie waren die stärkste Klammer, viel stärker als der Adel. Sie gingen ja auch dann nicht mehr nach Petersburg oder wie in der Familie meiner Großmutter Hörschelmann, ich neulich bei einem Familientreffen noch merken konnte, er kennt das sowieso. Das Bürgertum, das Riga, das baltische Bürgertum, das hatte natürlich viel weniger Kontakte nach Deutschland, soweit sie nicht geschäftlich waren. Vor allem die Wiederanbindung der Handwerker durch die Ausbildung im Reich war sehr wichtig. Die umgekehrte Gesellenwanderung. Durch die Gesellenwanderung waren sie ja gekommen. Die gingen ja bekanntlich bis Petersburg. In Petersburg waren die letzten zünftigen Meister, zu denen man wandern konnte. Und wer sich an seine eigenen Vorfahren an sich zieht, wie viele als Gesellen kamen, und man heiratete ja entweder die Witwe oder die Tochter. Mit der Witwe ging es schneller, aber leider die Tochter war attraktiver oft. Ja. Da hatte man eher das Geschäft. Bei der Tochter musste man länger warten, bis man das Geschäft bekam. Wenn ich an die Galber, in unserem Museum Mietau stand die Gilde der Galbermeister von Mietau. Ich glaube, es waren 12 zünftige Meister. Nicht ein einziger war im Baltikum geboren. Alle waren als Gesellen zugewandert und hatten einen Erben. Wie ja bekanntlich die baltische Gesellschaft eine Männerwortende war, die männlichen Teile der Familien sind längst ausgestorben, im weiblichen Stamm haben sich alle baltischen Familien erhalten, können Sie alle noch feststellen. Denn erstmal die Männer hielten sich nicht, wie man so sagt, oder sie gingen nach Russland und immer kamen Gott sei Dank neue, bis in die letzte Phase. Dann wird es natürlich schlecht für die baltischen jungen Mädchen, wenn kein Nachschub kam. Und deswegen hatten wir eben so große Altersheime. Ja, das war das Erste. Das Zweite ist die Integration in der Gruppe an sich. Das Erste war die Integration mit dem Reich. Das Zweite die Gruppe an sich. Diese Gruppe, die ja, wie Sie wissen, nach 1920 weitgehend auf dem Land ihre Basis verlor. Die Güter waren enteignet. Mit der Gutsenteignung verlor alles Gutspersonal seine Existenz. Der Förster so weiter nicht in den Staatsdienst überwechseln konnte, der Müller so weiter nicht rechtzeitig gekauft hätte, was die Kurländischen Müller Gott sei Dank rechtzeitig getan haben, die berühmten Kurländischen Müller-Familien sind ja bekannt, die Tonix und wie sie alle heißen, die Rohrbachs und so weiter, eine ganze Serie, die konnten sich noch halten, die Müller waren relativ gut dran, die Wohlstands und so weiter. Aber die anderen bis zu den Pastoren, das war ja aus mit dem Patronat, und nun konnten endlich die lettischen Theologen, die Pastorate einziehen, die ihnen durch den Gutsbesitzer als Patron vorher verwehrt waren. Also das Land schmolz mit dem Verschwinden der Basis auf dem Land, da verloren auch die kleinen Städte ihre Basis, denn sie lebten nur wieder durch die Belieferung der Güter und dieses Personals und so weiter. Und das entwickelte so sich allmählich die Situation auf das Jahr 1250 zurück. So wie sie am Anfang nur in den Häfen saßen. Sie wissen, es fängt ja immer so an. Zuerst kommen die Kaufleute und treiben Handel. Dann werden sie beim Handel gestört und brauchen Beschützung. Ja? Dann kommen einige Leute, die sie beschützen. Dann kommen einige geistig und sagen, kann man hier nicht auch missionieren? Also wird auch missioniert. Nicht? Und dann sagt man, eine Basis muss ja auch da sein, wir wollen das Land lieber pazifizieren. Ja? Und dann verbreitet sich das im Rahmen des Feudalsystems aufs ganze Land. Im Jahr 1935 waren wir eigentlich im Jahr 1235 wieder angekommen. Wir saßen in den Häfen mit den Hacken im Wasser. Du warst doch 40.000 in Riga, ein paar noch in Liba und in Mietau. In Mietau waren 1910 10.000 Deutsche. Als wir weggingen, waren es noch 2.300. Und wenn wir durch die Straßen gehen, zeigte mein Vater, da wohnte der, der ist jetzt in Düsseldorf, der ist jetzt in Berlin, der ist jetzt in Königsberg, die Alpen sind jetzt in Nürnberg und so weiter ging das. Haus für Haus, er wusste das alles noch, weil er 1912 nach Mietau gekommen war. Die Zahlen sind umstritten. Die Russen haben einmal ihre Bevölkerung gezählt, die Zahlen 1897. Da wird für das Baltikum eine Zahl von rund 150.000 Deutschen angegeben. Vorher war sie höher, weil da die Juden mitgezählt wurden und außerdem noch viele Letten und Esten, die sich in der Zeit vorher, als das noch nicht so entschieden war, Kakel war zuerst genannt, man sieht, in Lettland, noch darüber. Inzwischen war das umgekippt. Im Jahre 25 waren es noch 87.000. Ja, bei der Umsiedlung waren es noch 66.700. ist die Zahl 150.000 richtig, dann sind nur noch 40% der Deutschen von 1914 umgesiedelt. Und noch nicht mal das stimmt. Wenn Sie die Adressbücher der Balten im Reich von 25 und 29 durchsehen, sehen Sie, der Adel ist weitgehend schon da, über die Hälfte, das hat ja hier bestellt, über die Hälfte des Adels ist schon in Deutschland, schon zu Beginn der 50er Jahre. Auch die Literaten sind stattlich vertreten in den Adressbüchern. Was geblieben ist, sind die Kaufleute und die Handwerker und die alten Damen natürlich, weil sie nicht umsiedeln konnten. Die mussten ja bleiben, es blieb ihnen ja nichts anderes übrig. Und dazu gekommen sind ja viele andere, denn im Jahr 1914 lebten in Petersburg 75.000 Deutsche, das heißt halb so viele wie im letzten Baltikum, in Moskau 20.000. Im Jahr 1926 zählt man in St. Petersburg noch 12.000. Wo sind denn die anderen? Die blieben doch nicht alle umgekommen. Das heißt, es setzt einen Rückstrom von Balten, großteils Balten, die Petersburger sind ja etwa zur Hälfte wohl baltisch herkommt, ein, die nur die Plätze derjenigen einnehmen, die nach Deutschland abgezogen sind. Meine Urgroßmutter betete jeden Abend in der Ukraine ein Gebet, ihr Enkel möchte doch einmal Frühprediger in Mitau werden. Und da wurde es, denn ein Pastor war umgebracht, zwei waren geflohen und nun konnten, eine war zugemacht, und so konnte der Rückkehrer aus Russland die Pfarrer einnehmen. Vorher war es gar nicht möglich, vorher musste man nach Russland gehen, weil im Baltikum die Stellen nicht ausreichen. Das heißt also, die Gruppe hatte sich sehr verändert. Sie hatte von der Kopf von oben viel verloren, unten die Bahnen blieben, auch die Kolonisten waren zum Großteil. Die Häfen verhielten Standabstand und waren da, die blieben. Und es war ein nicht erheblicher, ein nicht unerheblicher Anteil von Rückkehrern aus Russland dazugekommen, die eine gar nicht so unbedeutende Rolle gespielt haben, gerade im Bereich der Jugendarbeit. Arnold Schabert war in Moskau geboren. Dass die Familie Schabert lange in Niedersachsen waren und Hutmacher waren, ist eine andere Sache. Aber nun waren sie schon lange in Moskau. Ossolin Fehr war in der Ukraine geboren. Heinz Bartler, der Sohn eines Pastors aus der Ukraine, sein Vater war Pastor in Novograd-Volinsk. Und so weiter und so weiter. Denken Sie allein an den Abgeordneten Fips, einen der wichtigsten Parlamentarier, hatte sein Leben in Russland als Ingenieur und Bergwerksingenieur verbracht, da im Ural und so weiter. Die kamen wieder und es wird nicht zu Unrecht gesagt, dass manchmal sie eine durchaus positive Einfluss ausübten, weil die Schärfen der Auseinandersetzung im Baltikum ihnen ja nicht in dem Maße bekannt waren. Sie hatten 1905 und 1917, 19 nicht miterlebt. Sie kamen mit irgendwann Transportzügen, wie meine eigenen Schwiegereltern im Jahr 21 von der Wolga, zurück und da war ja das gelaufen und bemühten sich um eine Kooperation. Auch der erste Pfadfinderführer, aber das weiß Kurt Neumann am besten, war aus Russland, wie er nicht weiß, wie steht da drin, er war aus Russland. Wie ist er? Häusermann. War der aus Russland? Nicht? Also, Schweizer. Aber es steht drin, der erste Pfadfinderführer wäre ein Rückkehrer aus Russland gewesen. Bitte? Häusermann. Kamen Sie aber aus Russland? Na, siehst du. Also doch, ja. Sie kamen aus Russland. Dass Sie Schweizer Staatsbürger waren, spielt ja uns keine Rolle. Ob der Norweger oder oder Schwede oder das spielt war ja unbedeutend. So. Meine Damen und Herren, das ist, die Gruppe hatte sich also sehr verändert, sie hatte sich vor allem im materiellen Entscheidung verändert. Ich glaube, Jürgen Hehn hat durchaus recht, wenn er angibt, dass etwa 90% des Eigentums der Deutschen Balten im Ersten Weltkrieg und nachher verloren gegangen ist. Ich muss nur an ein Beispiel denken. In meiner Heimatstadt Wiesau gab es drei Fabriken, die waren alle kurz vor dem Ersten Weltkrieg aufgebaut worden. Die Kramersche Maschinenfabrik, eine Leipziger Firma, die Gräbnersche Wachstumfabrik, die den gesamten russischen Markt beliefern konnte, mit einem reichsdeutschen Direktor, lauter reichsdeutschen Meister natürlich, und die Döringsche Textilspinner, auch alles Reichsdeutsche. Flachs, ja, der Döring. Döring, Westermann dann, ja. Das Ergebnis, die Döringsche Fabrik kaufte der Jude Hoff, der hatte Geld, und die lief weiter. Kramer wurde komplett nach Russland abtransportiert, stand bis 1939 leer, da liefen nur die Mäuse rum. Und Gräbner blieb stehen am ersten Tage des Krieges, weil alle Leute nach Russland abtransportiert wurden und war auch so ein angeblich wurde noch bis, das ist natürlich ein Märchen, bis 1939 noch aus der Produktion des ersten Tages verkauft, weil die ausreichte für Lettland für 20 Jahre, das war ja für den gesamtdeutschen Markt konzipiert. Sicher nicht wahr. Also das ist, die Frage ist also insofern verständlich, die Kurt Baron Meidl im Jahre 1940 stellt, in seinem Bericht über die Balkenfotoumsiedlung in Jomsburg erschienen, ein außerordentlich verdienstvoller Artikel, und da schreibt er zum Schluss: bei einer Berücksichtigung nur der negativen Momente erscheint es unfasslich, wo man den Mut hernahm, sich noch weiter in der Heimat behaupten zu wollen. Ich glaube, dass ich mit meiner Darstellung der Jugendbewegung, Lebenswerte und so weiter versucht habe, das klar zu machen, dass es natürlich nicht auf einer materiellen Basis beruhte, Gott sei Dank nicht, wenn Sie so wollen. Albert Taube schreibt in einem Beitrag, man habe in Estland damals überlegt, man sollte doch das Bildungsniveau der ökonomischen Basis anpassen. Gott sei Dank haben sie es nicht getan. Was können wir unseren Eltern dankbar sein, dass sie hochgestapelt haben und aus für Berufe ausgebildet haben, in denen wir im Baltikum voraussichtlich keine Chance gehabt hätten. Der Wiederaufstieg der Balten nach 45 wäre gar nicht denkbar gewesen, wenn wir alle nur Zimmerleute, Handwerker oder kleine Büroangestellte geworden wären und nicht mit einem Hungerleben der Eltern und der Tanten, die alle mithalfen, doch uns ein Studium hätten leisten können. Das ist also die Antwort. Dass es nachher sehr schwierig geworden ist, und zwar vor allem in der Zeit nach Ulmanis, auch in Estland, auch wenn die Estländer das nicht so gern wahrhaben wollen und sagen, der Fetz wäre doch sehr viel sympathischer gewesen als Ulmanis, das ist doch nicht zu bestreiten. Und dass die Bewegung, die in den Jahren 33 bis 39, die auf diesem Gebiet eine deutsche Rolle spielte, nur verständlich ist, auch, aber sehr weitgehend, aus diesem ständig zunehmenden Druck, sollten wir endlich mal ruhig zugeben. Die Bewegung hat insofern, und das sollten wir jetzt mal, ich stelle mich ganz zur Diskussion, durchaus einen eschatologischen Charakter. Klaus hat gesagt, das ist richtig. Also, ich habe auch viel nachgefragt, ja. Der Soziologe soll da lieber beim Theologen fragen, wie er sowas sagt. Weil es immer mieser wurde, weil die Chancen für eine Existenz immer schlechter wurden, keine Aufnahme ins Rechtsanwaltsbüro, keine Kassenpraxis mehr, Verbot des Kaufes von Grund und Boden, Druck auf die Beamten, dass ihre Kinder nicht in deutsche Schule schicken und so weiter, musste ein Ersatz dafür entstehen. Und ich habe ja länger Zeit in Württemberg gelebt und entsprechende Beziehungen dort. Wer die württembergische Stundistenbewegung, die Stunde kennt, weiß, was die ist. Man sagt immer, da es den Leuten in Württemberg, vor allem auf der Alp, so jämmerlich ging, retteten sich in die Hoffnung auf die bessere Zukunft im Jenseits ihr Leben und haben dann umso intensiver sich mit religiösen Fragen beschäftigt. Der Gottesdienst am Vormittag reichte nicht, am Nachmittag kam man zusammen unter Reihen und wurde nochmal und so weiter und so. Nur bei den Balten war das insofern schlimm, als das Paradies dann wirklich kam und sich nicht so unbedenkt als Paradies herausstellte. Und nachher musste man dann auch noch ins Fegefeuer, und das war sehr bitter, der Weltkrieg und sein Zweiter Krieg und seine Folgen. Aber irgendwas davon hängt dran. Und Dinge, die dann immer wieder als Verschärfung auch gegenüber den Letten, ich habe schon die Begründung gesagt, wir haben das gar nicht erfunden, das war ja unser. Nur die Letten haben uns immer weiter das bestritten. Das wäre eben nicht der Land. Da sei mehr Mut, dann wäre das schwer. Wir kennen ja so viel. Das Land ist unser. Und wir waren ja nur Mietlinge und so weiter und so weiter. Und in dem Maße, in dem sich dieses verschärfte, wird das verständlich. So gesehen ist dann auch natürlich der Generationsgegensatz einzuordnen. Aber ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der Generationengegensatz, der in den Jahren 33 bis 39 bei uns Bedeutung hatte, nach 39 völlig in nichts zusammenfiel. Das war eigentlich auch ganz natürlich, denn sehr bald fanden wir uns ja zum Teil mit unseren Vätern im gleichen Zustand wieder. Selbst bei mir, mein Vater endete mit seinem Dreck ausgerechnet in Brandenburg. Und nun war seine Schule hin und seine Familie war unterwegs. Was macht er? Er ging in die Feldgeneral-Feldzeugmeister-Kaserne und sagte, ich heiße Schlau, meine beiden Söhne sind bei der Division Brandenburg, jetzt möchte ich auch bei der eingestellt werden. Und die Leute haben ihn ausgelacht und haben gesagt, so einen alten Mann können sie nicht brauchen. War tief gekriegt. Aber das war doch so. Sehr oft waren ja dann die Väter wieder in derselben Situation und diese Auseinandersetzung. Sie können sie in Höschelmanns Schloss Natur sehr deutlich, da hat er es glänzend geschildert, der Vater und der Sohn, der dann fällt und so weiter. Auch das hat sich in kürzester Zeit in nichts aufgelöst. Selbst bis zu den Auseinandersetzungen mit Letten und Esten, auf die ich hier nicht eingehen will, aber die ja auch sich dann sehr reduzierten nach 39 aus Gründen. So, das ist also erstmal zu der Dinge. Noch ein weiteres. Die Funktionen, diese Solidarisierung innerhalb der Volksgruppe, ist auf verschiedene Weise gefördert worden. Es waren erstens die Fahrten, es waren die Lager weniger, natürlich die Fahrten, die Spielfahrten, das Wanderfokus, die auch von anderen Ländern übernommen wurden. Und ganz sicher spielt hier, und das möchte ich sehr deutlich sagen, der Landdienst eine entscheidende Rolle. Die soziale Funktion des Landdienstes ist gar nicht zu überschätzen. Denn damit kam man nicht nur die untereinander zusammen, die da arbeiteten, sondern auch mit denen, für die man arbeitete und die man ja zum Teil vergessen hatte. Und insofern ist das eigentlich sozusagen die letzte Blüte der baltischen Jugendbewegung, die betrachte ich, sehe ich im Landdienst. Das ist also die letzte reale Darstellung der sozialen Aufgabe und Funktion der deutsch-baltischen Jugendbewegung. Was dann kam, war der Abschluss. Die selbstständige Abwicklung der Umsiedlung, die freiwilligen Meldungen habe ich schon zitiert und die Aussöhnung habe ich genannt. Was ist geblieben? Ich glaube, die beste Antwort hat auf Leonid Witkowski in seinem Zuschrift für die baltischen Briefkanal gegeben. Und ich bedauere, dass er nicht hier ist, ich hätte ihm gerne dafür gedankt. Da hat er geschrieben, die baltische Jugendbewegung hat uns die Kriterien und die Grundlagen, die geistigen Grundlagen mitgegeben, uns in einer doch etwas fremden Gesellschaft nach 45 aus dem Nichts wieder hochzuarbeiten und zu behaupten. Und dafür könnten wir in einer Zeit, in der alle Werte und Normen zusammenbrachen, gar nicht dankbar genug sein. Ich glaube, das ist die wichtigste soziale Funktion, Aufgabe und Funktion der baltischen Jugendbewegung gewesen, für die wir gar nicht genug dankbar sein können. Thank you.